Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Letzte Woche war es Obama, der in seiner Rede zum Parteitag davor warnte, dass die aktuelle Regierung die Demokratie zerstören würde, um zu gewinnen. Aber auch viele andere Beobachter rechnen kaum mehr damit, dass die Wahlen im November regulär ablaufen werden. Und das liegt nicht nur an den aktuellen Wirren um die US Post, sondern hat auch etwas mit dem Wahlrecht und mit der Verfassung der USA im Allgemeinen zu tun. Was? Darüber spreche ich jetzt mit Manfred Berg, Professor für amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg. Guten Tag, Herr Berg.
Guten Tag.
Dem Präsidenten in den USA wird ja eine enorme Machtfülle zugestanden, obwohl dieser noch nicht mal über eine Mehrheit der Stimmen verfügen muss. Welche Möglichkeit hat denn die aktuelle Regierung, also Donald Trump, im November einfach darauf zu beharren, im Oval Office zu bleiben, wenn ihm das Wahlergebnis nicht passt?
Also grundsätzlich hat er natürlich nicht die Möglichkeit, das Oval Office einfach auf Dauer besetzt zu halten. Wenn es in der amerikanischen Öffentlichkeit einen breiten Konsens darüber gibt, dass er die Wahl verloren hat, wovon wir reden, ist ein knapper Wahlausgang, ein unklares Ergebnis, dass die Wahlverlierer nicht hinzunehmen bereit sind. Und in dem auch die gerichtlichen Auseinandersetzungen, die dann sicher folgen werden, zu keinem Ergebnis führen. Der Präsident hat vor allem die Möglichkeit, gegebenenfalls über die Erklärung von Notstandsmaßnahmen, wenn es etwa zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen sollte, eine Situation herbeizuführen, die ihm möglicherweise, jedenfalls nach seiner eigenen Einschätzung, extrakonstitutionelle Maßnahmen erlaubt. Aber dass er einfach sagen kann, ich akzeptiere nicht, dass ich verloren habe und ich bleibe im Weißen Haus, das wäre zumindest bei einer deutlichen Wahlniederlage nicht vorstellbar.
Wenn man sich das Ganze mal anschaut, dieser Präsident, der aktuelle, verfügt in Amerika nicht über den sogenannten Popular Vote, also er hat nicht die Mehrheit der Stimmen hinter sich, ist trotzdem zum Präsidenten gewählt worden. Das wirkt höchst undemokratisch auf eine Art und Weise. Und wenn man sich dann noch diese Machtfülle, die Sie ja gerade auch beschrieben haben, anschaut, warum gibt es diese große Skepsis in den USA gegenüber Mehrheiten?
Also die Antwort ist sehr einfach. Die Verfassung von 1787, die ja bis heute die Spielregeln der amerikanischen Politik im Wesentlichen bestimmt, spiegelt die Repräsentationsvorstellung des späten 18. Jahrhunderts, nicht die einer modernen Massendemokratie. Sie beruht auf der vordemokratischen Idee der unpolitischen Bestenauslese. Die Demokratie im Sinne des Mehrheitsprinzips hat sich in den USA, wie übrigens in allen westlichen Demokratien, erst im Laufe der Zeit durchgesetzt. Und dieses Prinzip der Überrepräsentation etwa von kleinen Bundesstaaten, von ländlichen Gebieten, das im Wahlkollegium ja auch festgeschrieben ist, das liegt einfach daran, dass man im späten 18. Jahrhundert und im Grunde bis heute die Bundesstaaten als die eigentlichen Zentren der politischen Willensbildung betrachtet hat. Es gibt das Interesse ländlicher Regionen, nicht von Großstädten dominiert zu werden. Und heute, und das ist ganz besonders wichtig, ist die demografische Transformation der USA das große Thema. Der Anteil der weißen Bevölkerung und der weißen Wähler sinkt beständig. Die Republikaner sind aber eine zu 90% weiße Partei. Das bedeutet ein großes Problem, und da ist Mehrheit in dem Sinne eigentlich aus politisch-strategischen Überlegungen kein, für die Republikaner kein besonders attraktives Prinzip.
Die Verfassung gibt ja den kleinen Bundesstaaten, das haben Sie eben schon gesagt, überproportional viel Stimmgewicht. Das macht die Verfassung einmal über die Wahlmänner als auch über den Senat. Also wenn man sich das genau anguckt, dann hat man zum Beispiel einen Staat wie Wyoming, ziemlich klein. Da kommen auf einen Wahlmann knapp 190.000 Einwohner, und in Kalifornien sind das knapp 680.000 Menschen. Und im Senat ist es so, dass jeder Staat ja zwei Senatoren unabhängig von ihrer Größe entsendet. Da ist das Missverhältnis also noch größer. Gab es denn hier nie Versuche, das mal nachzukorrigieren?
Also hinsichtlich des Electoral College hat es sehr viele Versuche gegeben, es abzuschaffen, aber es ist eben extrem schwierig, die amerikanische Verfassung zu ändern. Sie brauchen nicht nur eine Zweidrittelmehrheit im Kongress. Die ist nicht so schwer zu bekommen, aber sie brauchen vor allem auch die Ratifizierung durch 3/4 der Bundesstaaten. Und da sehen Sie das Problem. Sie haben im Grunde eine Sperrminorität von 13 Bundesstaaten. Das heißt, wenn man es mal durchrechnen würde, die kleinen Bundesstaaten, die teilweise nur wenige 100.000 Einwohner haben, wie Wyoming, North Dakota, die sind die Vetospieler in diesem System, und sie werden ein System nicht verändern, von dem sie grundsätzlich profitieren.
Das betrifft ja auch das Wahlrecht im Allgemeinen. Also es gibt ja in dem Land so einen ganzen Strauß an Vorschriften, die faire und freie Wahlen für alle dann auch behindern. Und die sind eben in den unterschiedlichen Staaten auch unterschiedlich. Also wenn man sich das zum Beispiel anschaut, was die Straftäter angeht, dann dürfen die in Maine zum Beispiel wählen, in Iowa dürfen sie das nicht. Auch bei der Registrierung werden einem in den Staaten unterschiedliche Hürden in den Weg gelegt. Wieso ist das denn so unübersichtlich und wer profitiert davon und wer fällt im Grunde genommen da runter?
Ja, es ist wieder die ursprüngliche Verfassung. Die sieht eben kein allgemeines Wahlrecht vor. Das Wahlrecht wird den Einzelstaaten überlassen im Rahmen bestimmter Diskriminierungsverbote, die im Laufe der Geschichte hinzugefügt wurden, etwa vor 100 Jahren mit der Einführung des Frauenwahlrechts. Der Vergleich ist vielleicht ganz instruktiv, wenn man sich klar macht, in Deutschland gibt es für die Bundestagswahlen ein Bundeswahlgesetz, in den USA gibt es 50 Einzelstaaten, die ihre eigenen Gesetze erlassen, deswegen haben wir diesen Flickenteppich. Und in der Tat ist es so, es gibt in der amerikanischen Geschichte eine lange Tradition, das Wahlrecht zu beschränken, etwa für Minderheiten, indem seine Ausübung so schwierig wie möglich gemacht wird. Früher ist es über Kopfsteuern, Lesetests und dergleichen geschehen. Ein ganz wichtiges Motiv war natürlich immer der Rassismus, aber auch der äußerst harte Parteienwettbewerb. Das amerikanische System funktioniert nach dem Prinzip, der Sieger bekommt alles. Und da gibt es eine ziemlich zynische Einstellung. Wenn ich die Wähler der Gegenpartei nicht für mich gewinnen kann, dann sollen sie besser gar nicht wählen.
Das gilt ja offensichtlich auch für die Briefwahl. Die wird auch nicht einfach gemacht. In manchen Staaten braucht man eine triftige Begründung, um die Wahlunterlagen anfordern zu dürfen. In anderen werden einem die Unterlagen einfach so zugeschickt. Man hat so ein bisschen den Eindruck eben, als wolle man die Amerikaner von den Wahlen abhalten. Und das scheint ja auch einigermaßen gut zu funktionieren, wenn man sich jetzt mal die Wahlbeteiligung anschaut. Bei den Präsidentschaftswahlen liegt die seit Jahrzehnten so zwischen 50% und 60%. Bei den Midterms noch weiter runter, bei so 40%. Züchtet man sich denn nicht so auch eine ziemlich gefährliche Politikverdrossenheit?
Also ich würde eher sagen, umgekehrt wird ein Schuh draus. Es hat immer in der amerikanischen Öffentlichkeit auch die These gegeben, dass geringe Wahlbeteiligung auch ein hohes Maß an Zufriedenheit, gewissermaßen die Zufriedenheit der Apathischen, reflektiere. Das ist aber natürlich längst ganz anders geworden. Das eigentliche Problem der USA ist vielleicht gar nicht so sehr nur das Wahlsystem und das politische System. Die sind antiquiert, die sind in vieler Hinsicht dysfunktional. Sie haben aber über lange Zeit im 20. Jahrhundert ganz ordentlich funktioniert, nämlich solange die Parteien zur Zusammenarbeit bereit waren und die Spielregeln gegenseitig respektiert wurden. Das eigentliche Problem heute ist die extreme Polarisierung. Demokraten und Republikaner, das ist oft gesagt worden, sehen sich nicht mehr als Konkurrenten, sondern als Feinde. Und insofern werden Wahlen eben nicht mehr als ein ganz normaler Machtwechsel empfunden, sondern als ein Kampf um alles oder nichts, in dem mehr oder weniger auch alles erlaubt wird. Es ist ja bemerkenswert, dass beide Seiten ihre Anhänger beschwören, es gehe im November tatsächlich um die wichtigste Wahl der Geschichte, die darüber entscheiden werde, ob die USA so Trump der linken Anarchie oder die Demokraten der rechten Autokratie anheimfallen. Aus der Sicht des Historikers, die Stimmung ähnelt ein wenig der von 1860. Auch dem amerikanischen Bürgerkrieg ist eine jahrzehntelange Polarisierung vorausgegangen. Beide Seiten, Norden und Süden, sahen sich nicht mehr als politische Lager, die noch Kompromisse schließen konnten. Und am Ende hat der Wahlausgang, den eine Seite nicht zu akzeptieren bereit war, dazu geführt, dass dieses Pulverfass explodiert ist. Ich will keine Horrorszenarien beschwören, aber ich halte die Gefahr massiver politischer Gewalt um die Wahlen herum für sehr real. Das ist keine Panikmache, kein Alarmismus. Wir haben heute eine Stimmung, die sehr viel aufgeladener ist als etwa im Jahr 2000, als es ja ebenfalls eine umstrittene Wahl gab, die damals vom obersten Gerichtshof mit einer Stimme Mehrheit zugunsten des damaligen republikanischen Bewerbers George W. Bush entschieden wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Demokraten heute eine umstrittene Wahl, in der Trump unter sehr zweifelhaften Umständen seine eigene Wiederwahl erklärt, noch einmal widerstandslos hinnehmen würden. Es würde dann massive Unruhen geben in den USA.